Wortgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die Zeit drängt, ja, die Rechnung ist einfach und brutal, findet zum Beispiel der Unica-Chef Andreas Brandstätter anlässlich der aktuellen Debatte zum Thema längeres Arbeiten und Finanzen in Österreich. Ohne radikale Reformen, sagt er, wird es wohl nicht gehen und das Pensionssystem in Österreich steuert auf eine absolute Katastrophe zu. Das ist ein Thema, über das wir reden wollen. Das andere, das leichte Plus in Österreichs Wirtschaft. Zart geht es nach oben. 0,1% Plus. Ist zwar nicht die Welt, aber trotzdem, naja, gut so. Gleichzeitig, und das ist schon interessant, erhält der Ex-Kanzler Karl Nehammer, also eben der Kanzler, der eigentlich für dieses mörderische Minus zuständig ist, vom Wirtschaftskammerboss Mara eine Ehrennadel. Auch das ist eine österreichische Spezialität, dass die ausgezeichnet werden, die es eigentlich, naja, eigentlich nicht so ganz gut gemacht haben. In den aktuellen Umfragen liegt inzwischen Kanzler Christian Stocker relativ komfortabel vorne, auch das verwundert. Heute ist übrigens Stocker bei Deutschlands Kanzler Friedrich Merz in Berlin. Und in Österreich merken wir es, wenn wir vor die Tür schauen, kippt bei uns eigentlich das Wetter. Zuerst tropische Hitze, dann Hagel, die Hagelkörner sind groß wie Tennisbälle, und dann wieder Tropenhitze. Und in Budapest wird die Pride gefeiert, obwohl eigentlich der dortige Premier Orban diese verboten hat. Und international dominiert natürlich noch immer der Bauchfleck, der NATO-Premierminister vor Donald Trump bei dessen Besuch in Den Haag. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Grünpolitiker Hans Arsenovic, erfolgreicher Unternehmer, und Journalist Richard Schmidt, die spitze Feder.
Danke für die Einladung.
In unserem System. Das ist wieder die große Wochenabschlussdiskussion. Also schauen wir mal nach vorne. Und zwar auf der einen Seite drängt der Unica-Chef Andreas Brandstätter zu Reformen bei der Pension. Sicher ist der Hintergrund auch der, dass man natürlich auch Privatversicherungen verkaufen möchte. Aber trotzdem, wir sind ja am Schulschluss, Zeugnis für die Regierung. Haben wir in unseren Sparpaketen alles richtig abgehandelt, was uns Herr Matterbauer so erklärt hat, oder nicht, Herr Schmidt?
Ja, wenn wir schon bei der Zeugnisverteilung sind, dann muss ich ein klares nicht genügend aussprechen, weil natürlich langfristig überhaupt nichts passiert. Ja. Auch diese Industriepläne, die sind ja angesprochen worden schon im März bei der Angelobung, kurz nach der Angelobung, dass man sich was überlegen muss, wie man wieder Industriearbeitsplätze schafft, wie man die Industrie wieder auf Schwung bringt. Die kommen erst im Dezember. Ja, jetzt gehen wir mal in Sommerpause. Ich weiß nicht, der Herr Stocker, dann bauen jetzt und die Frau Meindl Reisinger fährt ans Meer. Zuerst fährt sie nur nach Südbahn, macht dort noch einen Höflichkeitsbesuch. Also da geht es um Jobs, um Existenzen in Österreich, und die tun so, wie wann das 2 Jahre, 3 Jahre auch Zeit hätte. Auch die Pensionsreform, da muss man das auf faire Basis stellen. Nur, dass ich von der industriellen Vereinigung dauernd höre, dass ich länger arbeiten soll für das gleiche Geld und noch mehr ausgerackert bin, wann ich dann endlich einmal in die Pension komme, das kann es bitte nicht sein, wenn gleichzeitig bei einer ganzen Personengruppe, die hier in Österreich lebt und die gar nie eingezahlt hat ins System, alles wurscht ist. Ja, wir haben hier syrische Familien in Wien, die 9.000 netto kriegen im Monat, 5.500 Euro netto kriegen und dann nur im Standard jammern, dass mit dem 5.500 netto gar nicht auskommen. Also das haben wir alles. Wir zahlen in Wien 700 Millionen Euro an Nicht-Österreicher bei der Mindestsicherung aus. Naja, da könnte man schon ein bisschen sparen. Und da müsste man vielleicht nicht mit 68 in Pension gehen, sondern das könnte dann vielleicht das Pensionsalter auch bleiben. Oder bei Herr Arsenovic wird sich wieder ärgern beim Bundesheer. Warum brauche ich genau jetzt in der schlimmsten Phase unseres Budgets 12 neue Unterschallkampfjets und Trainingsjets? Die kann ich mir in 3 Jahren auch kaufen oder bestellen, wenn es uns wieder besser geht. Vielleicht sparen wir einfach ein bisschen, dann geht es uns vielleicht bei den Pensionen auch besser. Dann brauchen wir nicht bis 68 kackeln.
Das heißt, radikale Reformen, sehen Sie diese radikalen Reformen bei der österreichischen Bundesregierung? Hat man da Pilotprojekte oder Leuchtturmprojekte umgesetzt oder angedacht, Herr Senner?
Nein, natürlich, das ist eine rhetorische Frage, die man nur so beantworten kann. Nein, sicher auch nicht, natürlich. Und ich finde es auch schade, weil ich möchte jetzt einen Philosophen, einen Bekannten zitieren, einen gewissen Karl Wendel, der sagt immer, Österreich ist ein gutes Land mit guten Menschen drinnen. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt wirklich endlich einmal brauchen. Also was wir nicht brauchen, ist das, was der Unica-Chef da macht, wieder alle schlecht reden, weil ich verstehe es aus seiner Warte, weil natürlich ein Versicherungsboss möchte ja, dass die Leute viel mehr wieder sparen, in die Sparquote und Privatpensionen ansporen, weil wenn sie das Gefühl haben, es ist alles schlecht und die Zukunft ist schlecht, dann spart man halt mehr. Aber eigentlich braucht man genau das Gegenteil. Wir brauchen wieder Zuversicht, wir müssen erklären, dass das Positive hervorheben, weil diese Suderei, wo wir uns gegenseitig immer runterziehen, muss aufhören. Weil das ist quasi Hauptursache, warum es uns wirklich nicht gut geht, so blöd das jetzt klingt.
Darf ich da kurz einhaken? Wir brauchen nicht nur den positiven Aufschwung jetzt in unseren Gedanken und in unseren Herzen, sondern wir brauchen einfach einmal, dass die bestehenden Gesetze eingehalten werden.
Aber
wenn weiterhin ein ungezügelter Zustrom über die Grenze möglich ist und wir jetzt schon immer wissen, wie wir die Migranten in die Schule unterbringen, wie wir ihnen Wohnungen geben können, wie wir sie verpflegen können, wie sie das Gesundheitssystem belasten, dann müssen wir mal auf die Stopptaste drücken und sagen, 3 Jahre einmal nichts. Ja?
Also der Schmidt meint, die Ausländer sind an allen schuld,
alles
wieder gut.
Die zu uns kommen und sagen, sie wollen einfach nicht sich integrieren, nicht Deutsch lernen, sie wollen keinen Job machen. Die Ausländer, die bei uns hackeln wollen, die sind bei uns hochwillkommen, die waren immer schon hochwillkommen, die Serben, die Ungarn, die Bosniaken, alle. Großartig, dass sich die bei uns integriert haben, aber leider bei 95.000 Syrer sind die arbeiten, relativ selten gesehen. Ja? Und da muss man sagen, es ist jetzt friedlich in Syrien, bitte zurück nach Syrien, 70.000 können mal gleich gehen.
Herr Schmidt, auch wenn Sie das wollen, ich lasse mich jetzt nicht in eine Ausländerdiskussion wieder
einführen. Ja, aber das wäre halt einmal wichtig.
Das Thema, was wir jetzt gerade haben, weiterführen und da bin ich voll dafür, dass wir jetzt endlich beginnen. Es ist gerade wirklich der Die Regierung sagt immer, das zarte Pflänzchen, oder der Bürgermeister hat das gesagt, das jetzt gerade wächst. Und das stimmt, weil wir haben ja zwei Faktoren, die Österreich gerade positiv beeinflussen. Das eine ist natürlich die deutsche Industrie, die jetzt scheinbar die Talsohle durchschritten hat. Und wir hängen extrem an dieser deutschen Industrie. Also wenn es der Industrie dort geht, geht es uns auch gut geht und umgekehrt. Das heißt, wir sind wirklich auf Gedeih und Verderb viel zu sehr vielleicht abhängig von dieser deutschen Industrie. Auch da ist jetzt ein positive Signale. Und das Zweite ist, wir haben den Tourismus, der wirklich sehr gut läuft und der natürlich dann auch vor allem in die Freizeitwirtschaft und die Gastronomie und Hotellerie und positive Signale aussendet. Aber was wir wirklich brauchen, und ich versuche das auch mit allen Menschen, die politisch aktiv sind, hört auf zum Sudern, weil wenn es ihr weiterhin so sudert, dann werden die Leute erst recht nichts ausgeben. Und das Schlimmste ist noch einmal für die Volkswirtschaft eine hohe Sparquote. Wenn ein Mensch sagt, ich will es nicht ausgeben, ich will es nicht in den Konsum geben, ich will nicht eine neue Heizung kaufen, ich will nicht ein neues Gut kaufen, sondern ich spare es lieber, dann schadet es der Wirtschaft. Und das tut man dann, wenn alle sagen, es wird schlecht.
Aber es
und
deswegen ja schon finde genug ich, Geld da.
Ist es auch eine Verantwortung von uns, auch einmal jetzt was Positives auszustellen. Und es gibt diese positiven Sachen. Und Österreich ist ein gutes Land. Also
aber man kann nicht über alles drüber fahren und sagen, es ist ein gutes Land. Ja, es ist ein gutes Land. Es müssen aber die bestehenden Gesetze, die kluge Menschen erlassen haben, auch eingehalten werden. Und wenn das einmal passiert in diesem Land, dann geht es uns
auch nicht. Welche Gesetze reden Sie da jetzt irgendwie?
Zum Beispiel die Zuwanderungsgesetze. Ja? Also dass es einen Grenzschutz gibt, wie in jedem anderen Land, wie es zum Beispiel die Ungarn machen, das wäre bei uns auch möglich. Und natürlich,
aber nehmen wir nicht Ungarn als positives Beispiel.
Und natürlich, würde ich schon auch in dem Fall schon sagen. Das ist ein sehr positives Beispiel, weil die haben nämlich, glaube ich, 22 Asylwerber und wir haben, weiß nicht, ein paar 50.000, 30.000 wieder dieses Jahr. Also da ist ein gewaltiger Unterschied und es ist sehr positiv. Und dann natürlich auch die Integrationsmaßnahmen, dass die zu tollen...
Nur, dass ich das richtig verstehe, schon sind die Ungarn jetzt alle reicher wie die Österreicher und die Österreicherinnen, weil sie das so sagen.
Nein, oder aber
die
haben ein
Problem weil die Zahlen sagen was anderes.
Aber also, die haben ein Problem weniger, was wir uns zusätzlich leider noch immer importieren. Und wenn Sie die Menschen am Räumerplatz fragen und den Favoriten...
Ich bin froh, in diesem Land leben zu dürfen. Ich bin
dann werden
froh,
die halt dass nicht wir so froh sein.
Auch wenn nicht alles perfekt ist, ich möchte auf gar keinen Fall in Ungarn leben. Und ich dieses Hinschielen und sagen, schaut zum Orban hin, finde ich ja wirklich grotesk.
Ja, man kann sich von den umliegenden Ländern ja immer das Beste nehmen. Ja? Okay. Und zum Beispiel den Grenzschutz, der funktioniert in Ungarn, da braucht man nicht drüber diskutieren, eindeutig. Was er sonst macht, da kann man wirklich trefflich drüber streiten, ob das gut oder richtig ist.
Viele sagen natürlich, der Grenzschutz in Ungarn ist auch nicht so weit her. Das Einzige, was er tut, er winkt eben. Ja. Die er nicht braucht, direkt nach Österreich weiter. Aber
Ungarn hat eine Außengrenze und sie schützen die nicht, weil sonst würden die nicht über die ungarisch-österreichische Grenze kommen, wenn er
trotzdem so zurück zum eigentlichen Thema. Ohne radikale Formen im Pensionssystem steuere Österreich direkt in die Katastrophe, sagt der Versicherungsmann. Ist das jetzt überzogen oder und vor allem, wo wären denn eigentlich die Jobs für diejenigen, die länger arbeiten wollen? Und da gibt es keine Jobs. 70% oder mehr als 70% derer in Österreich, die in Pension gehen, gehen eigentlich direkt aus der Arbeitslose oder Langzeitarbeitslose in Pension. Also ist das ein Wunsch.
Nicht bis 65 bis zur Pension.
Darum ist ja diese Aussage ein bisschen absurd. Ja? Wo dann der Finanzminister aus der rechten oder aus der linken Tasche, den sein Überleben, seine Existenz finanziert, ist relativ wurscht. Ja? Weil was passiert dann, wenn ich Menschen bis 68 arbeiten lassen würde? Das heißt dann, sie sind noch länger in der Arbeitslosigkeit. Ja? Weil viele Firmen und Unternehmen kündigen ihre Mitarbeiter schon mit 54, damit sie nicht mit 55 noch in der Firma sind, weil da gibt es nämlich erschwerte Kündigungsbedingungen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben ein massives Problem an älteren Mitarbeitern, die vorzeitig freigesetzt werden, damit sie der Firma dann nicht mehr zur Last fallen. Also das ist schon einmal ein Kulturschock, den wir haben, auch bei den Unternehmen, bei den Großen, die das durchziehen. Und dann sage ich zu dem, jetzt bist du aber noch länger in der Arbeitslosen, weil jetzt musst du bis 68 eigentlich in der Mindestsicherung bleiben, bis du dann deine Mini-Pension kriegst. Weil, was viele auch nicht wissen, wenn man arbeitslos ist, kriegt man dann eine sehr, sehr geringe Pension, dann ausgezahlt, wenn man in die Pension geht. Also da muss man aufpassen, auch an alle, die sagen, na, da gehen in die Arbeitslose und dann in die Pension. Also das ist ein Schuss in beide Knie. Aber manche können es eben gar nicht verhindern, weil sie freigesetzt werden. Mit dieser Lösung, dass es noch länger geht, ja, da erzeuge ich noch mehr Arbeitslose, noch mehr Leid und natürlich auch psychische und seelische Situationen, die wir alle nicht wollen. Weil viele hängen an ihrem Job und dann werden sie mit 63 dann rausgeschmissen oder mit 55 rausgeschmissen. Eine Sauerei sondergleichen.
Also ganz nüchtern betrachtet, ja, ich weiß nicht, wir geben heuer ca. 125, 130 Milliarden Euro als Land Österreich. Und der größte Teil, den wir natürlich ausgeben, ich glaube mehr als die Hälfte, ist direkte und indirekte Pensionszahlungen. Weitere große Teile sind natürlich das Sozialsystem, Arbeitslosigkeit, Mindestsicherung und das Krankensystem. Diese drei sind die größten Brocken. Und natürlich, wenn ich das Budget sanieren möchte und mir das anschauen möchte, wie ich das umdrehen kann, muss ich diese drei Brocken natürlich anschauen. Bin ich d'accord. Aber da bin ich aber auch d'accord, was der Herr Schmidt gesagt hat, zu glauben, man erhöht das gesetzliche Pensionsalter und alles ist gut, ist ein bisschen, zu einfach gedacht. Das ist jetzt eine Pippi-Langstrumpf-Rechnung, die er da anstellt und ist natürlich ein voller Blödsinn. Aus diesen Gründen, die der Herr Schmidt gesagt hat. Das heißt, ja, diese drei Themen sind die Hauptausgaben des österreichischen Staates und die muss man sich anschauen. Und das ist nicht das Bundesheer und nicht das Ding, sondern es sind diese drei Dinge. Aber die muss man intelligent anschauen. Man muss, da wird vergessen, dass eins ins andere greift und es macht überhaupt keinen Sinn, aus weniger Pension auszuzahlen, auf der anderen Seite mehr Arbeitslosigkeit auszuzahlen, weil
aus
Staatssicht ist das genau dasselbe.
Also ich habe diese Erwartung gehabt von dieser neuen Bundesregierung. Es gibt ja einen eigenen Deregulierungsstaatssekretär, der recht lustig ist und immer wieder in den Schlagzeilen vorkommt, nicht wegen seiner Arbeit, sondern wegen anderer Sachen. Also da habe ich mir schon erwartet, dass man sich Punkte anschaut. Da braucht das Bundesheer jetzt wirklich 12 Abfangjäger neu, gerade in der Zeit. Brauchen wir jetzt bei der Mindestsicherung, müssen wir da nicht ein bisschen sparen bei 700 Millionen Euro Ausgaben für Nicht-Österreicher? Müssen wir nicht jetzt da bei manchen Pensionen, wenn wir das gerade haben, das Thema, bei der Stadt Wien uns das einmal anschauen, sind da wirklich alle bei der Wiener Berufsfeuerwehr, die mit 50 in Pension gehen, oder gibt es da andere Problemfälle auch? Also da hätte ich mir schon erwartet, dass diese Bundesregierung Step by Step sich Punkt für Punkt anschaut und dort dann natürlich ein Riesensparvolumen sich dann auftut, gesamt, wo wir dann gar nicht über die Pensionsalter reden müssen, weil wir es uns locker finanzieren können die nächsten 20 Jahre.
Ja, also, wo ich bei euch bin, es ist unmutig. Ja? Weil ehrlich, wenn wir wissen diese Strömungen, zum Beispiel im Gesundheitssystem, was da alles falsch sein mit Länder, Bund, Gemeinden und. Klar. Wir wissen das auch im Pensionssystem und man weiß das und tut nichts dagegen. Und das ist das, was mich narrisch macht, ehrlich gesagt. Man schaut vorhin und jeder sieht's und im Vier-Augen-Gespräch gibt da jeder ein Recht. Und keiner hat die Kraft oder den Mut, da wirklich was zu ändern. Und man muss jetzt radikaler was ändern, da bin ich voll bei euch.
Ja, Kraft und Mut, zumindest die Dänen haben Kraft und Mut, genau über dieses Thema zu diskutieren. In Dänemark wird übrigens das Pensionsalter auf 68 angehoben. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Es ist nicht alles schlecht in Österreich, im Gegenteil. Es gibt ein leichtes Plus für Österreichs Wirtschaft, 0,1% heißt es. Es könnte auch mehr sein, allerdings sind diese Zahlen und Daten noch ziemlich wackelig. Wir werden sehen, wie das weitergeht, aber es geht zart bergauf. Angezogen hat die Konsumlust der österreichischen Bevölkerung allerdings noch nicht. Wir haben große Probleme. Eingebrockt hat uns die Regierung zuerst Kurz und Blümel, die eben gesagt haben, koste es, was es wolle, und danach Ex-Kanzler Karl Nehammer. Jetzt hat Karl Nehammer vom Wirtschaftskammerboss Mara, der als neuer Boss bestätigt worden ist, eine Ehrennadel bekommen. Eine österreichische Spezialität. Sie waren ja bei der Verleihung. Was wurde da gesagt, Herr Arsenovic?
Also er hat den höchsten Orden, ich glaube, die große goldene Medaille der Wirtschaftskammer bekommen. Er hat sich sehr darüber gefreut. Ja. Es war auch seine ganze Familie dort. Und ich finde, auch wenn Sie mir jetzt so steinigst, dass er das zurecht bekommen hat, ehrlich. Er hat in schwierigen Phasen, man darf nicht vergessen, was vor 5 Jahren, haben wir über Lockdowns geredet und wir glaubt, wir werden alle sterben und wie wir die Wirtschaft wieder rausbringen. In diesen Phasen hat er Lead bewiesen, hat Maßnahmen gesetzt als Bundesregierung, wo sie vielleicht im Nachhinein rausstellt, dass vielleicht überzogen war, nicht okay. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt hat er das gemacht. Und ich bin froh, dass er es gemacht hat und ich schätze ihn auch menschlich und ich finde, er hat diese Medaille verdient.
Ja, das ist natürlich überraschend, aus dem Mund eines Grünen dieses Lob zu hören. Herr Schmidt, sehen Sie es ebenso?
Naja, die nicht wirklich als sozialdemokratische, hochbekannte Wirtschaftskammer, als ÖVP-nahe Institution einem ÖVP-Ex-Kanzler Medaille gibt, dann ja, ist das ja eh nett, ja, finde ich auch okay. Man soll sich halt gegenseitig beschenken und eine Freude machen. Der Sommer steht an, die Medaille hebt dann vielleicht die Laune und überbrückt die Wartezeit bis zum Bankerjob. Dann, also man hat hier natürlich schon ein bisschen, einen Nachgeschmack oder Beigeschmack. Ich kann mich noch erinnern, wie schlimm diese Sanktionen waren gegen uns Österreicher in dieser Lockdown- und Covid-Zeit, ja, wie die Betriebe runtergefahren worden sind mit Radikalität sondergleichen, dafür jetzt eine Medaille zu verteilen. Ja, kann man machen. Ich weiß nicht, ob das so gut bei den Österreichern ankommt, die ein längeres Kurzzeitgedächtnis haben als wie die Wirtschaftskammer. Also ich finde es nicht so okay. Vielleicht hätte man sich das noch 1-2 Jahre aufheben können, bis mehr Österreicher vergessen haben, was da alles passiert ist. Und natürlich, wir alle haben nicht vergessen, dass Karl Nehammer alles abgesegnet hat, was unter den Grünen hier in dieser Vorgängerregierung verbrochen worden ist. Ja. Also wir haben eine Ministerin gehabt, ich wiederhole mich, ich bedauere, ich muss es aber wiederholen, weil es mich so ärgert, die hat einen Klimabonus an Häftlinge, an Migranten und sogar an Tote überwiesen Und da hätte ja der Kanzler irgendwann sagen können, Leonore, schaust du das bitte nur mal an. Das kann ja nicht so sein, dass irgendeiner, der schon am Friedhof liegt, einen Klimabonus kriegt. Ja? Und die Verwandten und Angehörigen von dem, die Erben von dem das gar nicht zurücküberweisen können, weil das zu bürokratisch war. Also man hat hier Böcke geschossen, sondergleichen, und dieser Kanzler hat nicht eingegriffen. Das muss man mal schon sagen. Und deswegen ist eine Medaille zu kriegen, ja, kann man machen. Ich hätte es vielleicht ein, zwei Jahre gewartet, bis mehr vergessen haben, was alles passiert ist.
Grüne haben Geld in Klimaanpassmaßnahmen gesteckt und es war richtig so. Es war richtig, dass wir rauskommen aus dem russischen Gas. Und jetzt muss ich noch was zum Nehammer sagen, zu dieser Regierung. Damals haben alle gesagt, was passiert, wenn der Russe das Gas abtrat? Was heißt das für die österreichische Wirtschaft?
Jetzt haben wir selber abgedreht.
Und was haben wir gemacht? Wir haben insgesamt 6 Milliarden Euro investiert, 6 Milliarden, um eigene Gasspeicher, Gasreserven, eigene Gas zu kaufen. Jetzt kann man sagen, 6 Milliarden, aber es ist genau das passiert. Der Russe hat dann das Gas abgedreht. Ich bin froh, dass wir mutig waren, diese Maßnahmen gemacht haben. Ich bin froh, dass die Gewessler gesagt hat, wir müssen raus aus diesem Gas, wir müssen Wärmepumpen fördern, Photovoltaikanlagen fördern, wir müssen Klimaticket fördern, dass mehr Leute mit dem Zug fahren. Ja, und all das waren richtige Maßnahmen, weil jetzt sehen wir, dass alles, was wir nicht tun, wenn wir das nicht tun, dass uns das jedes Jahr 3 bis 4 Milliarden an Schaden kostet. Und der von der Unica-Versicherung hätte lieber sagen sollen, wenn wir nicht in Klimaanpassungsmaßnahmen setzen, was das für die Versicherungswirtschaft bedeuten wird, für die Hagelversicherung. Und wir sehen es ja schon, es war gestern
aber
schon wieder das
Presseunwetter.
Und sie hat es richtig gemacht. Ja. Und das Gegenteil, was jetzt passiert, dass man das alles wieder streicht, wird uns wirklich viel Geld kosten. Es wäre leider...
Ich muss da unbedingt noch was dazu sagen, weil es... Sie können doch nicht glauben, Sie sind ein intelligenter Mensch, dass ein Klimabonus für den Josef Fritzl im Stein irgendwem irgendwas gebracht hat, außer dem Herrn Fritzl. Das ist doch verrückt.
Ja, schon. Aber
Sie nehmen
da Beispiele heraus, die es sicher gegeben hat, die man sicher in der Eile nicht so hätte machen sollen. Okay, hat man an 100, an 500 Leute unnötig? Nein.
Tausende.
Okay. Aber deswegen sagen, dass die Klimaförderungen falsch sind und deswegen das ins Lächerliche ziehen, das ist unredlich.
Die kann es nicht. Ja? Und da hätte der Kanzler, über den haben wir ja gerade geredet, da hätte der Kanzler eingreifen müssen, hätte gesagt, so jetzt greife ich da mal ins Lenkrad. Gesetz,
bei jeder Steuergesetzbildung, egal ob ich Geld auszahle oder einnehme, passieren Dinge, die nicht passieren sollten, weil es immer irgendwo gibt, der das System ausnutzt, das passiert immer. Das passiert bei der Einkommensteuer, bei der Körperschaftssteuer, das passiert immer. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, bei 5 Leuten die Körperschaftssteuer das ausnutzen und nicht zahlen, deswegen ist die Körperschaftssteuer schlecht. Können wir ja auch diskutieren. Und diese Fälle kann ich Ihnen nennen. Naja, sicher kann ich Ihnen nennen.
Weil die Frau Gewessler...
Sie sagen, der Fritzl hat
gewarnt davor, weil sobald dieses Gesetz bekannt war, jedes Medium in diesem Land darüber geschrieben hat, was für Unfug
natürlich auch immer wieder im Nachhinein kommen wir drauf, dass es Menschen bekommen haben, die es nicht verdient haben. Wir kommen drauf, dass das vielleicht zu viel war. Wir kommen drauf, dass das ausgerutscht ist. Ja, deswegen möchte ich aber nicht die Hilfen per se...
Das ist absichtlich im Gesetz gestanden. Ja.
Ja, gut, das werden wir nicht klären, wohl aber, was unsere Ex-Kanzler eigentlich in Zukunft machen wird. Sie haben da genaue Informationen, oder?
Naja, er wird Chef der Investitionsbank.
Vizechef
der Europäischen Investitionsbank. Ein toller Job sicher. Ja, wird spannend. Vielleicht hören wir dann auch in den nächsten Pressekonferenzen dann oder in der ersten Pressekonferenz von ihm, was er dort genau macht und was er da für Pläne hat für Europa. Ich würde mir es nicht zutrauen. Weiß nicht, der Herr Arsenovic?
Also ich war Banker, ja. Aber ja. Sind wir doch froh, dass ein Österreicher so eine Position kommt. Könnte auch ein Grieche oder ein Dings. Also ich bin froh, dass der ehemalige österreichische Bundeskanzler eine entscheidende, wichtige Rolle in Europa spielt. Und ist mir lieber, er macht es wie jemand aus einem anderen Land, ehrlich.
Da muss ich noch einmal zustimmen.
Ja, gut dotiert, aber in Österreich. Und
zahlen dazu übrigens Brüssel-Budget, also die Bank selbst nicht von österreichischen Steuergeld.
Das ist eine wichtige Zusatzinformation. In Österreich dominiert ja noch immer die Affäre um die Politiker-Berater-Honorare, die innenpolitischen Seiten in den Tageszeitungen. Wir haben schon mehrmals darüber geredet. Jetzt aber ist bekannt geworden, dass nicht nur Andreas Babler sich um 6.000 Euro einer Medienschulung hingegeben hat und dass andere Honorare von der Sozialdemokratischen Partei geflossen sind in Richtung Agenturen. Jetzt ist bekannt geworden, dass diejenige, die das jetzt aufgedeckt hat, die ehemalige Justizministerin Tradic, eine Grüne übrigens, selbst Beraterhonorare ausgegeben hat, und zwar konkret 27.000 Euro, ist ja auch relativ stark, als sie noch Ministerin war.
Herr Schmidt. Ja, das eine macht das andere nicht besser, ne? Muss man mal ganz grundsätzlich feststellen. Und bei der ganzen Mediencoaching-Affäre von der SPÖ hat das ja deswegen einen sehr strengen Geruch. Nicht deswegen, weil eine Agentur beauftragt worden ist, sondern eine ganz bestimmte Agentur beauftragt worden ist. Nämlich eine, wo die Ex-Chefredakteurin des SPÖ-Pressedienst eine der Geschäftsführerinnen ist. Und das ist schon ein gewisses Naheverhältnis, das kann man nicht bestreiten. Und eine der leitenden Mitarbeiterinnen dieser Agentur, jetzt Kommunikationschefin, ist bei Andreas Babler. Also, dass es alles Zufall ist, joe, kann man mir vielleicht einreden. Ich glaube es nicht, dass das alles Zufall ist. Und die FPÖ nennt das Nepotismus und Vetternwirtschaft. Das will ich jetzt ja nicht bewerten, wie das jetzt so steht. Aber man muss schon sagen, Punkt 1, der Vizekanzler der Republik Österreich verdient 20.000 Euro brutto im Monat. Ja? Wenn er meint, er ist zu schlecht, um einen ZIP-Interview zu bestehen oder bei einer Pressestunde, dann soll er das privat leisten oder die Partei soll ihm das kaufen. Sei ihm unbenommen, aber nicht, ich will nicht, dass die Bilderkassiererin, sie oder ich, das mitzahlen. Ja? Seine Defizite auszubessern, die offenbar vorhanden sind. Ja? Da kann man gleich beim anderen nehmen, an die Führungsspitze der SPÖ, das vielleicht kann. Ja? Und das Zweite, was ja sehr negativ ist, ist ja dieser Zusammenhang mit dieser Agentur. Also das macht keinen schlanken Fuß.
Vielleicht einmal kurz eine Lanze zur österreichischen Beraterszene, einmal kurz zu sagen. Ja, weil Österreich ist so ein kleines Land, spielt sich alles 200 Meter um schwarze Kamel rundherum ab. Aber die großen Agenturen, und ich nenne jetzt bewusst Namen, ja, wir haben da in der Schwarzen Rechtshilfe Schütze, Grünwald, die natürlich ÖVP-nahe, die irgendwann einmal in der ÖVP gearbeitet haben und sich selbstständig gemacht haben. Wir haben den Lothar Lockli aus der Grünen, der Geschichte der Agentur hat. Wir haben Eckel und rote Agenturen, die halt irgendwann einmal bei der SPÖ gearbeitet haben. Das Land ist so klar, dass das irgendwie fast gar nicht anders geht.
Also, es muss ja Vetternwirtschaft geben.
Nein, ich will nur damit sagen, jemandem einen Vorwurf zu machen, dass er mal irgendwie bei einer Partei gearbeitet hat oder ja, passiert.
Nein, da muss man ganz im Gegenteil, da muss man ganz genau drauf schauen, dass eben nicht der Verdacht entsteht. Ja, wenn schon die Situation so ist, wie Sie es gerade gesagt haben, dann muss ich als Vizekanzler, der ja auch angetreten ist, dass die politische Arbeit sauberer ist, muss genau schauen, dass da nicht der Verdacht, nicht der geringste Verdacht entsteht.
Deswegen bin ich ja dafür, dass das ausgeschrieben wird. Aber ich sage, haben fast alle großen Agenturen in Österreich irgendein politisches Nahfeld. Und es ist gar nicht so leicht, weil das Land so klein ist. Aber wo ich, und was ich auch sagen muss, in jedem Wahlkampf, wir sitzen da, ein falsches Wort von mir und ich werde da draußen gegrillt. Ich leiste mir das nicht, muss ich gleich dazu sagen. Also ich halte schon aus. Aber ich verstehe, dass Spitzen, ich bin auch aus der 7. Reihe bei den Grünen, aber ich verstehe, dass Spitzen Menschen, die sich einer Wahl stellen, natürlich auch immer wieder Schulungen haben, Coachings haben, Kommunikationsschulungen haben, Medientrainings haben und. Zweite Partei, das stimmt, ja. Bin ich bei Ihnen. Also per se möchte ich mal sagen, wir haben diese Beraterszene, wir haben das in Österreich sehr, sehr stark, stärker wie in anderen Ländern und haben das auf alle Bereiche ausgedehnt. Ja.
Aber dazu sagen, was der Josef Czapp noch sehr gut gesagt hat auf OE24, den muss ich nur zitieren, weil mir das so gut gefallen hat. Josef Czapp, einer der besten Redner, die wir im Nationalrat gehabt haben, große Hochachtung für ihn, der hat gesagt, wenn man sich von 20 Medienmitarbeitern die Inhalte schon geben lässt und dann nur externe Agentur braucht, damit die Inhalte richtig vorgetragen werden in einer Pressestunde, dann soll man mal hinterfragen, ob das die richtige Person ist, die dann an der Spitze der Partei steht. Und genau das trifft es auf den Punkt. Vielleicht nehmen wir mal an, in der SPÖ, der vielleicht es kann, dass er eine Pressestunde abwickelt, ohne dass er verunglückt, oder ein ZIP-2-Interview, wie das jetzt wieder verunglückt ist, dass das einfach einer macht, der es kann. Und da haben wir halt massive Defizite und ich bin nicht gewillt als Steuerzahler, die Defizite des Herrn Babler auszugleichen.
Wo ich bei Ihnen bin, und da gebe ich Ihnen recht, es ist eine individuelle Entscheidung, ob ich ein Coaching mache oder nicht mache, ob ich ein Training möchte oder nicht möchte. Muss jeder für sich entscheiden. Ich sage es nochmal, ich nicht. Also, aber andere wollen das. Aber wo ich bei Ihnen bin, wo man besonders sensibel sein muss, wenn das die öffentliche Hand zahlt und wenn das wir mit unseren Steuergeldern zahlen, dann muss ich das doppelt und dreifach hinterfragen. Dann muss es einen Mehrwert haben, der nicht nur persönlich ein Mehrwert sein.
Aber der Herr Babler, muss man auch zur Gerechtigkeit von allen sagen, von der Bahn zum Bundesring, ist ja nicht ein Einzelfall. Der Christoph Wiederkehr, der Herr Unterrichtsminister, hat geschafft, in 100 Tagen 126.000 Euro Steuergeld auszugeben für externe Berater.
Das kann man nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Doch, es war die Summe, die zumindest medial immer genannt
wurde. Für Coaching und für Kommunikationsberatung?
Steht in einer Anfragebeantwortung von ihm selbst formuliert. Und ich meine, das kann er sich privat gönnen, wann er will. Und wenn er das unbedingt haben will, diese Coaching-Beratungsleistung. Aber warum sollen das wir Steuerzahler zahlen, wenn er solche Defizite offenbar hat, dass er in der Öffentlichkeit nur auftreten kann, wenn er dieses Coaching hat?
Ja, trotzdem jetzt noch eine kurze Frage, weil Schulschluss ist, Zeugnisvergabe. Welches Zeugnis geben Sie der Dreierregierung? Noten?
Also ich kann es in einem Zeugnis manchmal dieses Möglichkeit nicht beurteilen. zu viele Fehlstunden.
Ja, Sie machen es
leicht. Also im Moment kann ich es nicht beurteilen, weil ich sehe noch zu wenig. Ich merke jetzt rund um diesen Informationsfreiheitsgesetz, also mit Staatstrojaner, wenn es jetzt einmal ins Eingemachte geht, dass die da sehr schlecht agieren. Ich kann es noch zu wenig beurteilen, also deswegen möchte ich einen nicht beurteilt abgeben.
Und Herr Schmidt, wie sehen Sie das?
Also ich will fair sein, ein genügend, ja, also kein nicht genügend. Schauen wir es uns einmal an, da bin ich genau auf derselben Meinung wie der Herr Asenovic, was nach dem Sommer stattfinden wird, im Herbst, wenn es die Themen gibt, einmal, wo es vielleicht die eine oder andere Reiberei gibt. Aber ich habe es vor kurzem geschrieben, also es sind eigentlich von 21 Regierungsmitgliedern sind 7 rücktrittsreif. Das muss man also feststellen, das ist so. Da sind so viele Fehler passiert. Allein der Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn müsste schon vor 2-3 Wochen zurückgetreten sein. Da gibt es einfach nichts. Und ich glaube, wir sollten das Experiment wagen, was passiert, wenn Sepp Schellhorn nicht mehr Staatssekretär ist in diesem Land. Es wird wahrscheinlich nicht besonders auffallen.
Ja, gut, Sepp Schellhorn ist zumindest der bekannteste Staatssekretär in Österreich. Möchte jetzt gar niemand die Frage stellen, vielleicht Ihnen, Herr Asenovic. Wissen Sie eigentlich, wie die Staatssekretärin für Tourismus heißt?
Ja, das weiß ich schon. Sie war nämlich vorher die Chefin der jungen Wirtschaft.
Die Frau Elisabeth.
Freut mich der Name jetzt. Ja. Aber ich kenne sie sogar persönlich und es ist mir sehr peinlich, dass ich das
sie hätte auch einen Dienstwagen.
Entschuldigung.
Genau. Sie hätte sich auch einen Dienstwagen bestellen sollen, einen noch größeren. Sie kennen. Ne?
Aber ich finde, dass gerade im Tourismus, muss ich sagen, und die vorige Staatssekretärin, Klaus Winkler, eine großartige Arbeit gemacht hat. Und jetzt übrigens auch seit 3 Tagen Bundesspartenopfer, das Sparte Tourismus ist. Und in den Zahlen im Tourismus sieht man, dass da wirklich auch gute Arbeit geleistet worden ist. Von der Frau Kraus-Winkler und jetzt von der Frau Elisabeth Seehetner.
Ja, genau, die aber noch 2 andere Funktionen dazu hat. Also Tourismus ist der Regierung nicht so wichtig, wie es vielleicht sein sollte.
Ja.
Ja, ich gebe jetzt ab in eine weitere kurze Werbepause und danach stellen wir folgende Fragen. Kippt jetzt eigentlich das Wetter zuerst Hitze, dann Blitze, dann tropische Nächte, das ist das eine und dann das andere. Was passiert eigentlich in Budapest bei der Pride? Der Premierminister hat das untersagt, trotzdem fahren alle hin. Mehr nach einer Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, im zweiten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass es viele Baustellen gibt, die diese Regierung noch zu bearbeiten hat. Bei den Umfragen liegt momentan, das überrascht, Kanzler Christian Stocker eben ganz weit vorne, gemeinsam mit Finanzminister Matterbauer. Stocker ist übrigens heute in Berlin, trifft dort den deutschen Kanzler Friedrich Merz. In Deutschland gibt es einen leichten Turbo nach oben wirtschaftlich. Hoffentlich schlägt das auch in Österreich in Zukunft zu Buche. Die Wirtschaftsforscher sagen für Österreich ein leichtes Wachstum von 0,1% voraus. Vielleicht wird es mehr werden. Eine Branche wird in Zukunft große Probleme bekommen, und zwar ist das die Hagelversicherung. Weil wenn man jetzt sich das anschaut, was in den letzten Tagen passiert ist, es ist unglaublich. Die Gewitter in Tirol hat es in dieser Wucht so noch nicht gegeben. Die Bilder aus Fügen zeigen Tennisball große Hagelkörner, auch in der Steiermark über Zeltweg. Da sind die Formel-1-Fahrer staunend in ihren Wohnmobilen gestanden und haben das Gewitter beobachtet. Hatten die Klimakleber, die ja in den vergangenen Jahren so verurteilt worden sind, teilweise wurde ja sogar gefragt, sperrt sie weg, hatten die nicht doch recht, Herr Schmidt?
Naja, also ich werde immer korrigiert, wenn ich da etwas kritisch diese ganze Gesamtsituation beleuchte, dass ich immer Wetter und Klima verwechsle. Ja. Vielleicht machen wir das auch, dass wir da vorsichtig sind und nicht ein Gewitter als Klimasituation feststellen, wenn es vielleicht eine Wettersituation ist. Ja. Mal Punkt 1. Punkt 2, bin ich kein Experte und werde mich dazu sicher nicht jetzt äußern, ob das eine klimawandelbedingte Situation ist, dass gestern auch, ich komme aus Steinbach am Attersee, auch dort arg geregnet hat und nach 2 Stunden wieder ganz normal das Wetter eigentlich sehr ruhig war und wieder alles okay war. Also das weiß ich nicht. Ja.
Aber Sie haben gesagt, das Grundwasser hat schon aufgedruckt, oder?
Das Grundwasser ist natürlich, kommt natürlich, wenn ein Platzregen ist, kommt das Grundwasser rauf. Nach 10 Minuten ist das wieder erledigt. Man hat hier natürlich schon mit gewissen Angstparolen schon im Vorjahr gesorgt, dass die Österreicher und die Deutschen da durch die Medien sehr beeinflusst worden sind. Man hat gesagt, der Gardasee trocknet aus, dann hat man gesagt, der Zicksee trocknet aus, dann der Neusiedlersee trocknet aus. Also jeder, der Augen im Kopf hat und halbwegs bei Trost ist, kann das nachprüfen, wer wirklich ausgetrocknet ist. Keiner. Ja. Also wir haben das ja alles erlebt. Und das ist halt so wie bei Peter und der Wolf. Wenn man halt besonders oft lügt, ja, dann glaubt man es halt dann nimmer, wann es dann die Wahrheit ist. Ja. Ja. Und da muss man halt sehr vorsichtig sein. Ich kenne das Spiegelcover von 1986 vom Kölner Dom, der unter Wasser steht, ja, dass uns das in den nächsten Jahren passieren wird. Dann hat Greta Thunberg ja prophezeit, dass wir vor einem Jahr dann den Weltuntergang haben. Also man muss auch ein bisschen vorsichtiger sein, vielleicht in der Formulierung, und dann kommt man auch seriöser rüber. Und es wird das möglich, was ja die Menschen wollen, die tatsächlich berechtigte Sorgen haben, dass es wärmer wird, dass wir alle zusammenhalten und umweltbewusster leben. Das ist ja eine gute Sache. Aber man soll nicht immer mit der großen Keule kommen und zu sagen, der See trocknet aus, wir werden verdursten, wir haben kein Grundwasser mehr und, wenn es halt dann nicht stimmt.
Hat Herr Schmidt gesagt, man soll umweltbewusster leben, ja. Das ist eine gute Sache. Ich wollte es nur noch mal wiederholen, weil ich glaube, ich habe jetzt verheert.
Nein, so. Das ist ja...
Ich versuche es ohne Polemik und ich versuche es ganz nüchtern jetzt so zu sagen, wie es ist. Und ich glaube, ich weiß, dass wir das schon länger sagen als Grüne und viel zu wenig gehört worden sind und wir die Auswirkungen jetzt immer tagtäglich immer stärker spüren. Aber ich versuche es ganz wertfrei zu sagen und das, was die Wissenschaftler sagen. Wir haben seit der starken Industrialisierung, seit 1900 circa, hat die Menschheit Blast CO2 in die Luft. Okay, das ist Verbrennung von Kohle, die sehr stark war, Verbrennung von Erdöl durch den Verkehr und Gas und so weiter. Das hat dazu geführt, dass wir in der Atmosphäre, bisher hatten wir 0,03% CO2, jetzt haben wir 0,04%. Das hat dazu geführt, dass es wärmer wird. Punkt. Jetzt haben gerade vorige Woche ein paar hundert Wissenschaftler in Österreich das festgestellt. In Österreich sogar stärker durch die Kontinentallage, durch die Alpenlage. Weltweit circa um 1,5% gestiegen, in Österreich sogar um 3% gestiegen. Okay, und es geht weiter. Jetzt kann man sagen, wir werden nicht sterben. Wir werden halt damit leben, dass es wärmer ist. In Athen leben auch Leute. Ja? Wir werden halt die Temperaturen haben.
Wir fahren sogar nach Griechenland
auf Urlaub. Wir fahren auf Urlaub nach Griechenland. Aber wir müssen
uns halt, wärmer haben.
Da bin ich jetzt dort. Wärmer bedeutet aber auch, dass die Luft mehr Wasser aufnehmen kann. Nämlich pro Grad wärmer um 7% mehr Wasser. Das heißt, wenn es jetzt da um 3-4 Grad wärmer wird, heißt es, die Luft hat, nimmt viel schneller viel mehr Wasser auf und das Wasser kommt viel schneller und in kurzer Zeit runter. Deswegen haben wir ja nicht nur diese Hitze, sondern danach auch diese Starkregenereignisse. Und das bedeutet Überflutungen, das bedeutet Schäden in der Landwirtschaft, bei Hagel und so weiter. Und das spüren die Versicherungswirtschaft. Es geht nicht nur um die Hagelversicherung mittlerweile. Es geht natürlich bei jeder Überschwemmung. Wir wissen, welche Milliardenschaden da gemacht hat. Und was wir die ganze Zeit angreifen und was ich auch jetzt der Regierung angreift, ist, dass ich sage, alle Maßnahmen, die ihr jetzt streicht im Bereich Klimaanpassung, ja, Renaturierung, Aufmachen, weil das Wasser, das was dann runterkommt, muss irgendwie versickern. Und wenn das nicht versickern kann in einer Stadt, dann gibt es Hochwasser. Und wenn es Hochwasser gibt, dann entstehen Schäden. Dann steht die U-Bahn, dann die Häuser hier, dann müssen die Versicherungen. All das versuche ich ja zu sagen. Wir müssen uns vorbereiten, wir müssen anpassen, wir müssen halt in solche Sachen jetzt investieren. Die Bauordnung ändern und. Wir werden nicht sterben, aber wir müssen da was tun. Wenn wir das jetzt nicht tun und glauben, wir müssen da sparen, was die jetzige Regierung gerade macht, dann werden wir das extrem spüren, weil die jetzt schon sagen, die Wissenschaftler in Österreich sind alleine die Schäden, 3-4 Milliarden pro Jahr. Und das ist das, auf was ich hinaus möchte. Ohne Polemik, ohne Grün, wir müssen was tun und
aber
müssen
da Geld investieren. Wenn Sie auf die Polemik verzichten, dann muss sie unbedingt bringen. Ja. Sie waren ja bitte gerade 5 Jahre in der Regierung und jetzt haben wir gestern ein Gewitter gehabt. Voll arg, ne? Also natürlich ist das ein Wahnsinn mit dieser Keule, dass jedes Gewitter ein Unwetter plötzlich ist. Ja? Dass
jedes, die Häufigkeit jedes, ist größer. Wir haben jetzt jedes Jahr weiß, oder alle drei Jahre 100-jähriges Hochwasser.
Ich habe keine Strecherlisten gemacht, wie viele Gewitter im Vorjahr waren und wie viele Gewitter
jetzt waren. Die 100-jährigen Hochwasser haben wir jetzt alle paar Jahre.
Das erste, Gewitter war gestern, das wir heuer erlebt haben, oder? Ich habe mal vorher eins erlebt. Nein, also ich glaube nicht. Also wenn wir jetzt eine Stricherliste
machen. Wir werden über den Sommer noch länger diskutieren.
Ja, wir werden eine Stricherliste machen mit den Gewitter und da werden wir sagen.
Und die Schäden, die da entstanden sind.
Ja, die hat es aber schon immer gegeben. Ich kann mich an das Hochwasser in Wachau erinnern. Das war schon vor 25 Jahren jetzt, glaube ich, ungefähr. Da hat es eine komplette Überschwemmung der Wachau gegeben. Und da hat es nur keine Grünen gegeben, die gesagt haben, oh mein Gott, das hängt mit dem Klimawandel zusammen. Sondern man hat gesagt, man hat eine Starkregenwetterlage gehabt. Ja. Über Wochen oder Tage.
100-jähriges Hochwasser, aber früher alle 100 Jahre.
Jetzt
kommt es alle 5 Jahre. Und das geht so, dass die Häufigkeit jetzt schneller wird. Fragen Sie doch einen Bauern,
der spürt das
doch. Fragen Sie doch die Leute, die am Bäche wohnen, irgendwo in Tirol, die das einmal gehört haben, das ist einmal in 100 Jahren passiert, jetzt passiert es alle paar Jahre. Die haben Angst, die dort wohnen und die müssen sich was überlegen. Und wir müssen die unterstützen, die Leute, indem wir halt Bäche wieder renaturieren, indem wir dort Geld investieren. Und das müssen wir schnell machen.
Ich bin auf Ihrer Seite, dass man da was machen muss und dass man umweltbewusst leben muss und dass man auch für den Klimaschutz was machen muss. Was ich nicht will ist, und da sind wir in der Corona-Schiene, diese Angstmache gegen die Menschen, gegen die eigene Bevölkerung. Das ist immer, und ich muss hier noch dazu erwähnen, das haben Sie nämlich gesagt, die Wissenschaftler sagen, wie oft wir das gehört haben während der Corona-Phase, dass die Wissenschaftler sagen, dass die Impfung gegen die Ansteckung, kann man, alle Zitate kann ich Ihnen auch liefern, es hat überhaupt nicht gestimmt. Ja, stellen Sie sich vor, das haben alle Wissenschaftler gesagt.
Das hat einfach nicht gestimmt. 99,999%
ja, damals haben alle gesagt, dass AstraZeneca das beste Impfmittel ist, das gibt plötzlich was vom Markt.
Und sagen, in 100 Jahren ist das halt um 1,5%
ja, stimmt. Aber Sie müssen doch die Wahrheit einmal erkennen, dass die Wissenschaftler auch gesagt haben, die Impfung hilft gegen die Ansteckung. Man hat dann das total korrigiert. Man hat dann plötzlich eine Kehrtwende gemacht. Die Politiker
von Corona wieder von Klimawandel.
Das natürlich schon ein bisschen kritisch hinterfragen wird, dass Politiker wie Sie sich immer hinter den Wissenschaftlern verstecken. Nein. Also die sagen immer, die Wissenschaftler sagen das. Und dann kommt man 5 Jahre später darauf, dass die Wissenschaftler absolut nicht recht gehabt haben.
Ja, aber Herr Schmidt, kein vernünftiger Mensch will abstreiten, dass es wärmer wird, oder? Ich meine, wer will das abstreiten?
Naja, damals.
Wir können diskutieren,
die Diskussion bei Corona.
Ist der Mensch verantwortlich? Wie stark ist der Mensch verantwortlich?
Wir kommen noch einmal zu Corona zurück. Alle, die damals gesagt haben, sie haben ein bisschen Skepsis vor dieser Impfung, weil es noch nicht ausgereift ist, sind als Schwurbler und die Idioten hingeschoben.
Ja, aber die haben
Rechte oder Nazis.
Die haben jeden erzählt,
dass
die
Spitäler leer sind, die haben Recht gehabt, dass sie skeptisch waren.
Trotzdem müssen wir zurückkehren eben zu der ursprünglichen Frage, eben Klimawandel oder Wetterwandel, was auch immer. Tatsache ist, dass wir Gewitter erleben, wie wir sie so zuvor kaum jemals erlebt haben. Und umgekehrt, in Venedig können die Menschen jubeln, weil normalerweise steht, wenn es heftig regnet, ja Venedig höchst unter Wasser. heute eben nicht der reichste Mann der Welt, heiratet dort seine Lauren Sanchez. Das ist der Society-Event des Jahres. Und noch ein Society-Event steht an, und zwar die Pride in Budapest. Der Chef des Landes, Viktor Orban, sagt, nein, das findet nicht statt. Die Aktivisten sagen, das findet statt und sie werden das durchsetzen. Sie waren ja auch in Wien auf der Pride.
Ich wollte nämlich gleich an, es ist keine Society-Event, es ist in dem Fall eine politische Demonstration. In Ungarn kommt noch dazu, dass natürlich der Budapester Bürgermeister auch der hauptpolitische Gegner vom Orban ist. Und also es ist sehr extrem politisch, was da passiert. Und was passiert da gerade? Also der Orban hat das verboten, sagt, er will das nicht, diese politische Demonstration. Und widerspricht damit gegen alle Werte, die wir in Westeuropa hoffentlich haben, ja, also die ich habe. Ja. Und zu Recht gibt es einen Aufschrei in der aufgeklärten westeuropäischen Welt, zu Recht. Und heute, es fahren insgesamt, glaube ich, 350, 400 Abgeordnete aus ganz Europa, die dorthin fahren, um ein Zeichen zu setzen, um die Budapester, die sehr mutig sind, dass sie dann trotzdem dort auf die Straßen gehen, zu unterstützen. Es gibt heute einen Empfang beim Bürgermeister. Morgen eben diese Pride. Und ich hoffe nur, dass der Orban weiß, was er tut und nicht die Situation dort eskalieren lässt. Weil ich habe schon gehört, er tut ja da seine Jobbik-Anhänger, also die ganz Rechten in Ungarn da irgendwie Gegendemos machen lassen. Und ich hoffe nur, dass er so gescheit ist und nicht die Situation eskalieren lässt und wir dort nicht irgendwie unschöne Szene sehen.
400 Abgeordnete aus Europa fahren nach Budapest zur Pride, um wirklich ein Zeichen zu setzen, Herr Schmidt.
Naja, ich denke, Europa hätte genug andere größere Probleme, wo sich die 400 Abgeordneten durchaus einbringen könnten und Problemlösungen auch präsentieren könnten bei Migration, bei der Wirtschaftssituation, bei der Situation mit der Ukraine und Russland, dass es da endlich zu einem Friedensschluss oder zu einem Waffenstillstand kommt. Aber natürlich kann man auch einen Ausflug nach Budapest machen. Mir ist prinzipiell wurscht, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Wir haben es auch in Wien überlebt, relativ gut sogar überlebt. Es findet jedes Jahr in Wien statt. Das ist eigentlich die Aufregung nicht wert. Ich habe mir das einmal bei der Sozialversicherung ausheben lassen. Es gibt genau 600 Transpersonen in ganz Österreich.
Aber es geht nicht um Transpersonen.
Ich sage aber, das möchte ich feststellen, es gibt mehr Steinadler wie Transpersonen in Österreich.
Das ist Vergleich, muss ich nicht mehr herhaben.
Naja, Entschuldigung, aber ist das so? Also eigentlich könnte man Zebrastreifen für Steinadler machen. Ne? Also, ich meine, das muss man sich einmal schon überlegen, die ganze Dimension, von der wir da reden. Aber gut, es gibt jetzt diese Breitbreite. Und man muss halt sagen, es gibt einen gewählten Ministerpräsidenten und seine Partei. Die hat ein Gesetz erlassen, das sie nicht wollen. Jetzt bin ich der Meinung, das ist eine innerstaatliche Angelegenheit. Wenn ich das nicht mehr will, dann kann ich den Herrn Viktor Orban beim nächsten Wahlgang abwählen und wähle halt seinen Herausforderer, der diese Pride Parade wieder macht. Es geht die EU an feuchten Dreck an.
Sehr wohl geht es
die
EU. Das ist keine innerstaatliche Angelegenheit. Da muss ich noch ganz heftig widersprechen.
Nein, das ist wirklich denen ihre Angelegenheit. Und wenn die dann dort demonstrieren wollen und die Pride Parade machen wollen und dann verhaftet werden oder nicht verhaftet werden, das ist denen ihre Sache. Ich möchte das nicht während den Anfängen, dass Ursula von der Leyen in Österreich bei uns reinregiert, was bei uns erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Wehret den Anfängen. Da geht es nicht um das Thema der Pride Parade. Oh ja. Ich will nicht, dass ein Brüsseler Bürokrat oder eine Bürokratin mir in Österreich sagt, was ich darf und was ich nicht darf. Dazu ist sie auch nicht da. Absolut nicht da. Nein, sie ist nicht dafür da.
Muss ich sagen, okay, warum
und, ich nicht, aber ich und diese Pride Parade dient dazu, Viktor Orban wieder in dieses ultrarechte Eck zu stellen. Das macht er selber auch ganz gerne, dass er selber ins rechte Eck steht. Aber um diesen Bad Guy, den es ja immer gibt, weil er halt gegen diese Ukraine-Abstimmungen immer dagegen stimmt und, weil der halt für seine Leute da ist, die noch schlechter dastehen,